Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der ehemals letzten Generation. Mein Name ist Raoul Semmler, ich bin 41 Jahre alt, Stand heute. Wir haben heute den 27.02. Freitag und ich mache diesen Podcast mit anderen Menschen. Heute bin ich zusammen mit Lina. Yay, und ich habe es geschafft, ohne Rette mich zu sagen. Ich habe ganz schön geschwitzt.
Ja, Mensch. Puh. Ich habe es auch beobachtet. Yeah. Ich hab's beobachten können.
Pressure war hart,
ja,
Alter.
Ja, das war eine schnelle Übergabe. Ich dachte, ich warte noch schnell.
Ich habe überhaupt nichts erzählt, was ich bei der LG gemacht habe. Egal.
Genau, naja, wer bist du eigentlich? Egal. Aber naja, so hat man ja in einer anderen Podcast-Folge drin. Genau. Ich bin Lina, 23 Jahre alt mittlerweile. Und ich war lange bei der letzten Generation aktiv und Raoul und ich haben uns gedacht, dass wir einmal im Monat, immer am ersten Sonntag des Monats, mit euch nochmal in Kontakt treten, mit dieser Podcast-Folge oder mit diesem Format und immer mal wieder auch Stimmen aus der Bewegung, also aus der ehemaligen Bewegung quasi, auch wenn sie ja immer noch in der Form existiert, dass wir das reinholen, voneinander hören, miteinander in Kontakt bleiben, was passiert so um die letzte Generation herum. Und deswegen machen wir diesen Podcast quasi weiter und hoffen, dass ihr euch an diesem erfreut. Yay. Sonst würdet ihr ja auch vermutlich nicht einschalten.
Das, genau. Ja. Ja, wobei es gibt auch Leute, die ärgern sich drüber. Und von wegen Kontakt treten. Wir lesen auch eure Nachrichten. Also alle Lieben und auch alle Verzweifelten lesen wir auch. Und genau, wir antworten dann auch irgendwann. Aber ja, genau, wollen wir so sagen, schreibt gerne weiter. Uns.
Wir voll, freuen uns drüber. Voll. Ja. Okay, dann starten wir rein in diese Podcast-Folge. Wir haben ein paar spannende Themen mitgebracht. Wir reden darüber, was um die letzte Generation in den letzten Monaten passiert ist, aber eben auch über die verschiedenen Nachfolgeprojekte der letzten Generation. Und ich darf wieder ein bisschen was über die neue Generation, wo ich ja mittlerweile engagiert bin, erzählen euch heute. Und das würde ich dann jetzt auch machen. Und zwar ist nämlich was richtig Spannendes passiert. Wir nehmen heute am Freitag, den 27. Februar auf. Die Folge kommt am Sonntag und diese Woche am Montag hat ein Auftaktprotest der neuen Generation stattgefunden oder mehrere Proteste. Ein Auftaktprotest, der quasi einen neuen, so wie wir das von der letzten Generation auch schon kennen, so einen neuen Kampagnenabschnitt so einläutet, so wie halt sowas wie Essen retten, Leben retten und dann stoppt den fossilen Wahnsinn. So, das hat sich ja bewährt, würde ich sagen, diese Idee, quasi dann immer ganz klar zu haben, was ist irgendwie der Fokus, warum sollte man sich anschließen, was machen die so? Und da hat es verschiedene Proteste gegeben. Einmal in 6 verschiedenen Städten, das war Pellworm, das ist eine Nordseeinsel, in Halle, in Potsdam, in Kassel, in Leipzig und in München. Das sind Städte, da haben dann die jeweiligen Lokalgruppen oder die Menschen, die da in dem Gebiet engagiert sind bei der neuen Generation, so eine Art Swarmings durchgeführt. Das sagt euch vielleicht was, der Begriff. Also, dass man quasi, oder ich kenne das auch unter Ampeldemos, noch unter der Tierrechts, als ich noch beim Tierrechtsaktivismus so war, da hieß das so, wir können es einfach mal Ampelprotest nennen. Jedenfalls haben wir so schicke Banner bestellt. Wir rasen in den Faschismus, Hashtag Märzmafia stand da drauf. Und dann hat es quasi wie den Anfang von einer Straßenblockade gegeben. Also, dass quasi die Leute auf die Straße sind, wenn es für die Fußgänger in grün war und dann für diese Zeit, solange es eben grün war, für die FußgängerInnen auf der Straße geblieben sind. Und dann kann man halt diesen Protest noch so verschieden eskalieren, ob man vielleicht mal ein bisschen, also ob man sich mal kurz hinsetzt, ob man vielleicht eine Ampelphase stehen bleibt oder sowas. Und das hat eben in diesen 6 Städten stattgefunden. Und was so unter anderem der Sinn, auch neben dem, wir versuchen Aufmerksamkeit zu generieren auf diesen Launch, auf diesen neuen Kampagnenabschnitt, war halt eben auch, dass wir, also die Analyse, die Theorie der Veränderung der neuen Generation ja ist, dass wir auf jeden Fall auf eine Form von Bruchmoment im System zusteuern, mit all den Entwicklungen, die wir gerade sehen. Faschistische Entwicklungen, wie sieht es eigentlich gerade mit der Demokratie aus? Es gibt weltweit nur noch 29 freiheitliche Demokratien. So, was bedeutet das? Dass wir uns quasi darauf vorbereiten müssen, friedlich Widerstand zu leisten und zum Beispiel in Parlamenten der Menschen miteinander zu diskutieren, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, so dann quasi trotzdem Entscheidungen miteinander treffen zu können, und diskutieren zu können, friedlich und gewaltfrei und solidarisch miteinander umzugehen. Und diese Proteste eben sind etwas, wo wir üben wollen, miteinander friedlich Widerstand zu leisten. Und wie kann das funktionieren? Und da ist auch quasi ganz bewusst mit reingedacht, und das würde ich jetzt gerne einmal kurz erzählen. Und zwar ist da nämlich ganz bewusst so mit gedacht, dass man diesen Protest macht und dass es aber auch komplett also eine Möglichkeit ist, vielleicht auch einfach bei diesem Protest erstmal irgendwie eine Form von Supportrolle oder Zuschauerinnenrolle oder sowas zu übernehmen, um vielleicht auch einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn ich irgendwie mit einer Gruppe unterwegs bin und die blockieren zur Straße, wie gehe ich mit dem Adrenalin in meinem Körper um, wie gehe ich mit der Aufregung um, wie gehe ich damit um, wenn die Polizei kommt, so wie fühlt sich das für mich an. Und das einmal anzubieten und dann natürlich auch so, dass man zum Beispiel sagt, okay, die Lokalgruppen, die starten rein mit so einem Protest, so die gehen auf die Straße, so macht das einfach ein paar Mal und schaut, wie sich das für euch anfühlt. Und niemand soll da quasi über seine Grenzen gehen, sondern wir wollen eine langfristige Bewegung schaffen und eben die Leute so an den Protest ranführen, dass sie quasi die Zeit haben, sich aktiv dafür zu entscheiden. So, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und deswegen haben diese Proteste am Montag eben einmal natürlich wegen dem Aufmerksamkeit generieren stattgefunden, aber eben auch, um das Miteinander zu üben, um als Bezugsgruppe diese Erfahrung zu machen, einen Protest zu machen und die Gefühle irgendwie, die hochkommen, zu verarbeiten. Das heißt, es hat in den eben genannten Städten, die ich gerade gesagt habe, in diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Städten Proteste gegeben und dann darüber hinaus auch in Berlin einen disruptiveren Protest. Da ist mit verschiedene Menschen beteiligt. Im Endeffekt hat eine Person es geschafft, wirklich auf die Schilderbrücke draufzukommen, denn die Polizei war schon vor Ort. Aber Henning, kennen ja viele von euch, Henning hat es quasi geschafft, auf die Schilderbrücke in Berlin draufzukommen, großes Banner zu droppen, Autobahn wurde gesperrt, 100, ich meine sogar kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen, also auch die Spur quasi, die Spuren daneben, sodass quasi das die Disruption erzeugt hat und die zur Diskussion angeregt hat und man diesen Bannerspruch hatte, den wir platzieren wollen, und dann aber noch zusätzliche Komponente von in mehreren Städten in Deutschland passiert das gleichzeitig. Und das zusammen hat uns dann ermöglicht, in dieser Woche, also am Montag quasi, unsere Kernbotschaften dann eben auch zu platzieren. Also das, womit die neue Generation wirbt, wo wir Leute einladen, sich zu entscheiden, mitzumachen, weil bei diesem ganzen Faschismus, Demokratie, Korruption, Merz-Mafia-Thema, sag ich jetzt mal, da ist ja die Dringlichkeit nicht weniger gegeben, als wie zum Beispiel bei Klimakatastrophe und die Kipppunkte, die da auf uns gekommen sind oder jetzt schon teilweise überschritten sind. So, der Faschismus ist so eine Bedrohung und deswegen, genau, ist das halt was wir so kommunizieren wollen. Wir rasen in den Faschismus. Als Beispiel vielleicht auch mal rangezogen, was gerade in den USA abgeht. Also meine Güte, so, was da passiert, wie schnell das passiert ist. Darauf aufmerksam zu machen, dass Milliardäre, also sehr reiche Menschen, die sich in die Politik einfach mal einkaufen können, so, und die Gefahr von irgendwie Milliardären und Korruption und so weiter zu Leuten, die irgendwie eine menschenfeindliche Gesinnung, die rechtsextrem sind, dass diese Kombination, was wir dann wiederum Merz-Mafia nennen, etwas ist, worauf wir aufmerksam machen müssen, weil eben Macht, Geld und Einfluss nicht im Mittelpunkt stehen sollte in einer funktionierenden Demokratie, in der Politik, in der Regierung, sondern es sollte eben ja eine Politik für alle, eine gemeinwohlorientierte Politik eigentlich geben. Und da komme ich dann jetzt vielleicht zum Ende von meinem kleinen Input, da quasi den Bogen zu machen zu, okay, und was tun wir dagegen? Wir trainieren, miteinander friedlich zu protestieren, miteinander zu diskutieren, wollen aber auch darüber hinaus aktiv Druck aufbauen auf der Straße mit den Protesten, die wir machen, und die Leute da quasi in ihrem Tempo ranführen. Und was ich dann noch sehr, wo ich dachte, das erzähle ich jetzt nochmal ganz kurz, Raoul, wenn das okay für dich ist.
Ja.
Und zwar hat es eine Äußerung gegeben, die fand ich so strange, dass ich dachte, die muss ich jetzt einfach mal erzählen. Und zwar von dem Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin, Benjamin Jendrow. Keine Ahnung, wir auch, also vermutlich hatten wir, der hat safe auch einige Male was zu LG gesagt.
Ich glaube vor kurzem erst, als das Urteil von Lars war, mit dem Schmerzgriff und die Berufung oder was das nochmal war, von der Polizei verworfen wurde, hat er sich geäußert, dass wir so fies Lobbyarbeit machen und
Ach krass, okay.
Ja, da hat er sich so vor kurzem geäußert. Und das ist seine Masche, natürlich Polizeigewerkschaft bei den meisten so.
Der hat eben... Ja. darauf reagiert, auf diese Proteste. Und zwar hat er gesagt, ich zitiere, es ist für jeden ersichtlich, dass hier im Deckmantel eines neuen Namens und unter möglichst breit gestreuter Themenmixtur versucht wird, Mitstreiter zu gewinnen, um fernab rechtsstaatlicher Abläufe Maßnahmen zu erzwingen. So hat er unseren Strategie-Lounge am Montag kommentiert. Fand ich irgendwie krass, möglichst gestreuter Themenmixtur erzwingen, das Wort ist wieder drin, also dass es quasi nicht irgendwie ziviler friedlicher, ziviler Ungehorsam benannt, sondern wieder ein, ja, wie, man will ja irgendwie Leute zwingen, so ja, erstens wird niemand gezwungen, so. Und zweitens ist es quasi ein effektives Mittel, um auf eskalierende oder zusammenbrechende Systeme auf ein riesen Problem aufmerksam zu machen, so wie wir das bei der letzten Generation schon gemacht haben. Und deswegen ist es halt legit.
Ja, ich bin ja zwiegespalten bei sowas. Ja,
das also, wollte ich vielleicht zum Ende noch
das Wiederholen gibt dem ja wieder, quasi Namen wird genannt, die Gewerkschaft wird genannt, deren Framing wird wiederholt oder deren Narrativ. Aber trotzdem finde ich es halt natürlich richtig, sich darüber aufzuregen. Und ich finde, es hat halt natürlich Schema F ist es bei denen. Also wieder versuchen, uns zu delegitimieren. Letztendlich ist es, glaube ich, so ein bisschen so, boah, er ist traurig, weil die Polizei jetzt irgendwie wird mehr auf die Finger geschaut, wenn sie Schmerzgriffe machen. Traurig ist das falsche Wort. Also da wird irgendwie eine Strategie gefahren, um uns halt zu delegitimieren. Immer so das Gleiche, ne? Die Terrorschiene, die Extremistenschiene und also möglichst viel Argumente schon vorher in die Presse reinzubringen, dass dann leichter Leute drauf aufspringen auf den Zug und man weiter irgendwie so das Gespräch nach rechts oder in die Richtung schiebt, okay, das sind alles nur Verbrecher und egal, was auf den Bannern steht, egal, welche Forderungen es gibt. Und wie,
aber wenn, ich frage mich gerade, als wenn du jetzt zum Beispiel sagst, man wiederholt quasi dann ja die Argumentation, wenn ich das jetzt hier in diesen Podcast reinbringe. Ich würde aber, also ich dachte halt so, wir sind hier so in einem Format, wo man quasi, wo das quasi eher eine Informationsergänzung ist und weniger ein irgendwie, das sind jetzt Argumente, also richtige Argumente, mit denen ich mich jetzt auseinandersetze, sondern es ist mehr so ein, wir reden, also man kann ja auch bei solchen Sachen, bei solchen Kommentaren so, da geht es uns halt alle was an. Und dann kann man sich auch mal kollektiv ein bisschen so aufregen oder so ein bisschen irritiert sein. Und man kann das Ganze auch analysieren so. Aber ich stimme auf jeden Fall zu, dass das in bestimmten Kontexten so die Argumente der Gegenseite immer wieder reinzubringen und so weiter nicht unbedingt zielführend ist. Aber jetzt so in einem Format wie hier, wo wir quasi mit der Bewegung oder mit auch vielleicht Leuten, die sich jetzt gerade erst angeschlossen haben, den Nachfolgeprojekten, wenn wir zu denen sprechen, dass das quasi was ist, was einfach nur eine Informations... Hinzufügung, wie auch immer ich sagen will, ist.
Voll. Deswegen sage ich auch so zwiegespalten, ne? Wir sind da auch schon ein paar Jahre weiter so in der Rezeption. Wir haben halt viel von den Berichterstattungen uns einfach angehört. Wir haben viel der Argumente überprüft, haben auch unsere eigenen Argumente ja in unseren Öffentlichkeitsarbeitsstrukturen immer wieder überprüft. So wie stellt man das mit dar, so in Pressemitteilungen und so weiter. Und ich finde richtig, dass man immer wieder drüber reden muss, so auch wenn solche Sachen kommen, immer die Gefahr hin, dass man halt damit so eine Ablenkungsdebatte hat, ne? Weil eigentlich soll es ja um den Protest gehen. Ja. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch immer klar zu benennen, so, was sind das für Player? Da ist halt eine Polizeigewerkschaft, die wird immer sowas machen, wenn es halt irgendwie auch um eine Kritik geht. Und letztendlich bereiten sie damit ja auch vor, wenn wir jetzt nochmal kritisieren, zum Beispiel, wie die Polizei uns behandelt, dass sie dann einfach wieder sagen können, naja, wir haben ja schon vor 3 Monaten gesagt, das sind einfach nur irgendwelche Verbrecher, die sich alle möglichen psychischen Tricks ausdenken, um irgendwelche Leute in ihre Fänge zu holen. So. Und deswegen, das ist so ein bisschen der Punkt, weil ich frage mich immer so, ja, okay, also die Polizeigewerkschaft hat ja an sich schon, oder die Polizei einfach so ein hohes Standing, in Österreich zum Beispiel auch, da sind sie ein bisschen gesunken, aber so, dass man, dass das so wenig angezweifelt wird als Instanz, jetzt von einem Großteil der Bevölkerung einfach erstmal. Und ja, darauf, das, so, welcher Zweck ist es denn halt, dass sie weiter sozusagen wenig kritisiert werden und wenig an ihrem eigenen Verhalten ändern müssen? Und letztendlich sind sie auch dazu da, vor allen Dingen, um die Machtverhältnisse zu halten in einem Land.
Und, period. Ja, ja, Rede.
Genau. Yes. Ich wollte noch ergänzen, witzigerweise, also von wegen Straßenblockaden, ich fand es auch spannend zu sehen, ich wusste es vorher auch nicht, dass dass ihr wieder auch mal auf Straßen geht. Ja, wirklich, Straßenblockade wäre ja übertrieben, weil es sind ja vor allen Dingen so irgendwie drei Ampelphasen und mal kurz nachdenken.
Genau, unter diesem, unter anderem, also neben diesem Versuch von Aufmerksamkeit kreieren durch gleichzeitige Proteste in mehreren Städten und einem sehr disruptiven Protest, hat es aber das, was ich ja gerade erklärt habe oder versucht habe zu erklären, mit dem Aspekt von, wir üben das miteinander friedlich Widerstand zu leisten und versuchen da die Leute quasi in ihrem Tempo hinzuleiten und denen alles an die Hand zu geben.
Okay, dann lass mich noch eine provokante Frage stellen, weil du es zweimal gesagt hast mit dem Üben. Was ist denn, wenn die Leute keinen Bock drauf haben?
Wer?
Also ich habe mich kurz gefragt, so ja, okay, wir üben mit den Leuten in dem Tempo. Heißt es dann sozusagen im Tempo, dass die auch in eine bestimmte Richtung gehen sollen dann am Ende, oder?
Ah, okay, spannende Frage, völlig spannende Frage. Ich kann da voll gut drauf antworten, glaube ich, weil also es ist ja, wir dieses friedlichen Protest, friedlichen Widerstand ist ein Angebot, was gemacht wird, aber man kann genauso gut Teil von der neuen Generation sein. Ich hoffe, ich beantworte deine Frage jetzt, ich habe es richtig verstanden, meine ich. Wenn man in den anderen, also die neue Generation ist ja aufgebaut aus diesen drei Säulen, friedlicher Widerstand, Parlament der Menschen, Gemeinschaft und genauso gut, also jeder kann bei der, genauso wie es bei der letzten Generation ja auch war, so, man kann sich einbringen, wenn, und man kann sich sehr gut einbringen sogar, wenn man nicht gerade bereit ist, irgendwie auf die Straße zu gehen. Und es gibt da verschiedene Angebote von irgendwie stark disruptiven Protesten mit Polizeikontakt oder wie auch immer, Fahrprotest, was auch immer. Und dann gibt es halt noch andere Möglichkeiten, Proteste mit zum Beispiel einer Lokalgruppe umzusetzen. Dann gibt es natürlich wieder dieses zentrale Format in Berlin, die Revolution Days jetzt zum Beispiel kommenden April so. Da wird es auch verschiedene Angebote geben, an einem Protest beteiligt zu sein. Aber es ist quasi, wenn man Teil von der neuen Generation, Teil von so einer Bewegung ist, bedeutet das nicht automatisch, dass du abgesigned hast, zu protestieren, sondern es gibt viele andere Möglichkeiten, ohne die so eine Bewegung ja auch nicht tragbar wäre. Ne? Also das ist ja was, eine Wertschätzung für jede Rolle, die einen Protest braucht, die ein Parlament braucht, die eine Bewegung aufzubauen, zu finanzieren und so weiter braucht.
Ja, voll, genau. Danke für die Klärung nochmal, weil das
voll gut, war dass mir du gefragt hast.
Unklar. Ja, total. Und das ist ja auch genau. Nee. Witzigerweise habe ich in Marburg, bekomme ich auch immer wieder von Marburg, von ein paar MarburgerInnen, die früher bei der LG auch aktiv waren, die Nachricht, dass sie immer vorher ankündigen, sie machen eine Kunstaktion, auch eine Viertelstunde auf der Straße, extra mit den Armen so neben den Kopf, so, also als wenn sie so Hände hoch, Überfall, und sitzen dort auf der Straße und machen dort ihre kleinen Kunstaktionen.
Ich meine, da gibt es auch ein
Aktionspaket
zu, was wir mal verlinken könnten. Also ich meine, da gibt es so ein Aktionspaket, wie man das auch gut nachmachen kann oder mitmachen kann.
Voll.
Genau.
Jo, und dann gibt es Neuigkeiten im 129er-Verfahren.
Das habt ihr bestimmt alle mitbekommen.
Ich denke doch auch. Und wenn nicht, dann sagen wir es kurz. Also, das Landgericht in Potsdam, also von Brandenburg, hat jetzt die Anklage, das Verfahren eröffnet, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen 5 UnterstützerInnen der ehemaligen letzten Generation. Da drin sind Henning Jeschke, Mirjam Herrmann, Edmund Schulz, Lukas Popp und Jakob Bayer. Wir hatten das ja schon mal früher in Folgen besprochen, dass es ziemlich random ist, welche Aktionen die Menschen und in welchen AGs die Menschen bei der LG waren. Hat man sich einfach irgendwie 5 Leute random rausgepickt. Laut der Anklage sollen sie angeblich eine Vereinigung nach § 129 Strafgesetzbuch gegründet haben, also die kriminelle Vereinigung, deren Zweck oder Tätigkeit auf das Begehen von Straftaten gerichtet gewesen sein soll. Es geht um Strafmaß von mindestens 2 Jahren Haft. Genau. Und sie sagen, von den Straftaten, die da begangen wurden, sind unter anderem Nötigung, das war ja bei den Straßenblockaden oft der Fall, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, was ja schon kam, dadurch, dass wir uns auf die Straße geklebt haben, wurde das schon als Widerstand gesehen, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Genau. Und dieser von KritikerInnen als Gummiparagraph bezeichneten, Gummiparagraph bezeichnet.
Ich sagte Schnüffel.
Schnüffel, ich habe aber auch Gummiparagraph, okay, ja. Sagt hier online dazu. Genau. Oder Schnüffelparagraph, weil dieser oft angewendet wird, um einfach nur um Hausdurchsuchungen machen zu können, um Leute abzuhören. Also weil du hast halt relativ viele Ermittlungsbefugnisse, heißt es, glaube ich, wenn du gegen Leute ermittelst wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Dieser Paragraph ist auch schon, ich glaube, 2 Jahrhunderte alt. Da hatte, glaube ich, Carla Hinrichs da letztens in einem Interview zu im Neuen Deutschland zu erzählt. Da habe ich einen Fetzen von gelesen. Genau, und also wird immer gerne gegen die politischen Gegner, also meistens aus dem linken Spektrum genommen, während es so gegen Rockerbanden oder so gar nicht richtig dann zu Verurteilungen kommt, weil dann vorher Deals zum Beispiel gemacht werden. So habe ich das mal mir von einem Richter am Landgericht in Mainz schildern lassen, war da auch sehr verblüfft. Ja, genau. Es war auch so, dass es schon noch eine andere Anklage gibt in München. Und ich glaube in Flensburg.
Ja, genau. Richtig.
Aber da kam es halt, da ist noch nicht klar, wann es zum Verfahren kommt. Ja. Ich habe jetzt vor der Folge auch mit wem geredet. Genau, noch ein anderes Ding. In Berlin zum Beispiel hat das Gericht damals gesagt, so, nee, sie sehen davon ab, da eine Anklage zu erheben, weil sie das nicht als, die LG nicht als kriminelle Vereinigung gesehen haben. Also da sind die Gerichte sich auch uneins. Und genau, ich habe mit einem der AnwältInnen, die Menschen vertreten jetzt in dem Verfahren, gesprochen und die Person hat mir gesagt, das kann sich noch sehr lange ziehen. Also in den Artikeln steht ja auch so, dass es eher so gegen Ende des Jahres was wird. Und diese Person hat mir auch erzählt, warum das so ist, weil nämlich am Landgericht gehen halt die Haftsachen meistens vor und dann gibt es halt irgendwie Sachen, wo Menschen wegen Drogenbesitz zum Beispiel in Haft sitzen und dann geht es um 8, 9 Monate Haft oder so und da sind die RichterInnen von diesem 129er-Verfahren natürlich ganz klar, dass sie sagen so, ey, die anderen Sachen gehen vor, weil sie an sich schon immer vorgehen müssen. Und die denken sich halt auch so, es ist nur ein nerviges Verfahren.
Ja, und wir sind ja nicht in Haft gleichzeitig, weil ja keine...
Genau.
Ja.
Genau. Und dann gibt es noch einen Punkt, so, also was ich auch gelesen habe, es soll 100 Prozesstage sind angesetzt. Also das ist richtig, richtig krass einfach auch für die Leute. Und was auch so der Punkt ist, und da sind wir alle sehr gespannt, wie sie das lösen wollen, wenn Leute schon verurteilt wurden wegen Straftaten, dann können die nicht mehr ins Verfahren mit einkommen. Also wenn du wegen einer Straßenblockade wurdest verurteilt, bezahlst die Strafe ab oder sitzt sie ab oder was auch immer, dann kannst du dafür nicht nochmal bestraft werden. Diese Doppelbestrafung gibt es nicht, die Möglichkeit in Deutschland. So, das heißt, also wenn, dann hätte man so von der Zuständigkeit, hätten die Gerichte schon vorher sagen müssen, so, nee, hier wird gegen Leute wegen der kriminellen Vereinigung ermittelt, deswegen dürfen die gar nicht in anderen Verfahren, also darf das gar nicht angeklagt werden, weil es halt alles mit reinkommt quasi in dieses 129er-Verfahren. Aber wir wissen ja, der Justizapparat in Deutschland ist sehr kreativ und viel mehr kann ich jetzt gar nicht zu sagen, außer dass das irgendwie spannend bleibt und sicherlich für die Leute auch hart ist einfach, dass sie da immer noch warten müssen. Und aber vielleicht weißt du da noch mehr, Lina.
Ich dachte, ich bringe die Zitate rein von den Beschuldigten.
Du bringst die Zitate rein. Bring sie rein, bitte. Ja,
ich dachte,
voll.
Ich bringe die Zitate rein.
Da haben wir
rein.
Auf Social Media was gemacht, genau.
Genau, da haben wir auf Social Media was gemacht. Es gab einmal das Zitat von Henning Jeschke, 26 Jahre, ist beschuldigt im 129er Verfahren aus Greifswald. Zitat, bei der Anklage gegen uns frage ich mich, wem hilft es, die Überbringer der Botschaft einzusperren. Zitat von Henning zu der Eröffnung in Potsdam. Dann haben wir ein Zitat von Edmund Schulz, 62, aus Braunschweig, auch Angeklagter oder Beschuldigter im 129er-Verfahren. Zitat, Sie können zwar gegen uns verhandeln, aber nicht gegen die Physik. Es ist bereits viel zu viel CO2 in der Atmosphäre. Das fand ich ein sehr starkes Statement. Also alle, aber das fand ich einfach nochmal sehr zugespitzt. So, gegen uns können sie verhandeln, aber gegen die Physik nicht, weil wir halt uns schon jetzt mitten in der Klimakatastrophe befinden. Dann haben wir das Zitat von Lukas Popp, 27 Jahre aus Köln, auch Beschuldigter. Es erschüttert mich, dass die Justiz instrumentalisiert wird, um von kreativem Protest abzulenken, der auf gesichert rechtswidrige Klimapolitik aufmerksam gemacht hat. Das Zitat. Dann haben wir noch eins von Miriam Herrmann. An diesem Verfahren wird sichtbar, wie falsch dieses System ist und dass wir vollkommen anders an unser Zusammenleben herangehen müssen, um den Krisen unserer Zeit begegnen zu können. Und dann gibt es noch ein letztes Zitat von Jakob Bayer, 32, aus Leipzig, auch Beschuldigter. LOL. Ist das Zitat? Fand ich sehr ausdrucksstark. Auf so eine Anklage oder auf so eine Eröffnung, die dann rein flattert, so. LOL. Sind wir wirklich die Kriminellen, die auf der Anklagebank sitzen sollen, oder sind das nicht eigentlich ganz andere? Also ich fand die Reaktion schon sehr verständlich, muss ich sagen. Genau, das wollte ich noch reingebracht haben. Und ein großes Dankeschön an irgendwie Leute, die ermöglicht haben, dass schon irgendwie weit über 20.000 Euro für Prozesskosten eingesammelt werden konnten nach dieser Verfahrenseröffnung. Und dass es auch verschiedene öffentliche Kritik gab von UN-SonderberichterstatterInnen zum Beispiel, von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, von Green Legal Impact. Also es gab da einfach einige öffentliche Reaktionen und ja auch Spendenbereitschaft und alles Mögliche, sodass wir einfach sehen, okay, wir sind da nicht alleine. Das ist ein Versuch einer Kriminalisierung, der uns alle was angeht, weil unsere aller Lebensgrundlagen in Gefahr sind und es nicht sein kann, dass jetzt wieder Leute, die Friedrich darauf aufmerksam gemacht haben, im Endeffekt in so einem Mafia-Paragraph, durch so einen Mafia-Paragraph da so durch müssen. Genau.
Ja, danke für die Ergänzung.
Sehr gerne.
Ich gebe direkt wieder zurück zu dir, weil wir haben als Nächstes auf der Liste stehen ein Buch.
Ja, das passt auch thematisch gerade ganz gut, würde ich sagen. Also ich meine, wir haben das schon mal im Podcast angeteasert, aber wir verlinken es auch sonst gerne nochmal in der Beschreibung vielleicht. Genau, es geht nämlich um das Buch von Carla Hinrichs. Ich habe es hier liegen vor mir.
Beine verletzte Generation. Beschreib mal, wie fühlt sich das an, also, wenn du es so liegen hast, ja.
Also als ich das auch so das erste Mal in der Hand hatte, fand ich das schon sehr, also einfach, es hat so eine Stärke, weil so, es ist so viel passiert in den letzten Jahren, so für so viele Leute, die sich der letzten Generation angeschlossen haben. Und jetzt hat man anhand einer Geschichte, anhand von Carlas Geschichte, aber auch anhand von allem, was um sie rum passiert ist, so ein Buch, wo ganz, ganz, ganz viel von den Gefühlen, die ich auch gefühlt habe oder die viele wahrscheinlich gefühlt haben, ne, von wie ist es in der Straßenblockade zu sein oder sich dafür zu entscheiden und wie auch immer. Und dann halt auch eben geht es ganz viel ums 129er-Verfahren, das so nochmal zu erleben oder lesen zu können. Also wirklich, wenn man sich so vorstellt, so diese ganzen chaotischen, krassen Jahre und jetzt hat man so ein Buch darüber. Und das irgendwie ordnet das für mich ganz viel ein. Und Carla hatte eben ihre Buchpremiere im Kolosseum in Berlin und hat da quasi mit einer Moderation zusammen auf der Bühne gesessen und über das Buch und über die letzte Generation und friedlichen Widerstand und all das geredet. Und es war so eine bewegende Veranstaltung. Wie ich das gerade schon gesagt habe, aber ich wiederhole es jetzt einfach nochmal. Also, dass halt quasi diese ganzen Emotionen, die wir da gefühlt haben in den letzten Jahren, die ganzen krassen Sachen, die passiert sind, da einfach nochmal auf so eine sehr kluge, Art und Weise ausgedrückt, analysiert, niedergeschrieben wurden und das einen echt irgendwie weiterbringen kann. Und das natürlich auch einen Aspekt hat von so für Leute, die nicht dabei waren, die an dem Punkt vielleicht noch nicht waren vor ein paar Jahren, so dass die sich damit verbinden können, wie es ist keine leichtfertige Entscheidung, so intensiv zu protestieren und bestimmte Konsequenzen in Kauf zu nehmen und so weiter. Und das quasi dann lesen zu können und dann vielleicht beeinflusst das ja auch Menschen darin, wie sie jetzt quasi drauf schauen, wie sie jetzt irgendwie eine Bereitschaft haben, sich auch politisch einzubringen, vielleicht auch störend, also disruptiv oder halt eben mit zivilem Ungehorsam, vielleicht friedlich, Menschen sich dann quasi, nachdem sie das gelesen haben, sich auch vorstellen können, sich einzubringen. Und ich glaube, deswegen heißt es auf ganz, ganz vielen Ebenen ein sehr, sehr gutes Buch und ein wichtiger Beitrag, würde ich sagen. Und wir verlinken das gerne. Wie gesagt, da war eben eine Premiere. Es gibt aber auch noch verschiedene Lesungen, zum Beispiel auf der Buchmesse in Leipzig, mehrere habe ich von gehört und auch in verschiedenen Städten. Haltet auf jeden Fall Ausschau. Ich glaube, das ist auch nochmal was ganz Besonderes, dann bei so einer Lesung dann dabei zu sein.
Sag noch mal ganz kurz, wie war denn so die Stimmung und gab es irgendwelche spannenden Fragen oder Eindrücke irgendwie?
Wie war es im Kolosseum? Bei der Premiere, ich würde sagen, es waren ungefähr 100 Leute da, was richtig cool war. Es war eine total schöne Location und es war einfach insgesamt sehr ergreifend. Also es gab, es war halt eben eine Moderation ja mit dabei, die sich auch ein bisschen eingebracht hat und die halt eben dann Fragen gestellt hat und dann wurde immer mal wieder Teile vom Buch vorgelesen und es war einfach insgesamt eine sehr, sehr ergreifende Veranstaltung. Es waren einige Leute da, die Carla auch persönlich kennen, so was natürlich auch nochmal eine schöne Komponente hat, wenn man sich so irgendwie gehalten und unterstützt fühlt dann bei so einer Veranstaltung. Es waren aber auch einige Leute da, die ich also jetzt noch nicht irgendwie aus dem LG-Kontext irgendwie so wahrgenommen habe. Also es hat quasi auch Leute außerhalb davon irgendwie erreicht und wir wissen ja von den ganzen letzten Jahren irgendwie, dass persönliche Geschichten etwas sind, was Leute halt wirklich ergreifen kann. So eine persönliche Geschichte und persönliche Erfahrungen und das macht das Ganze nochmal so ein bisschen greifbarer und das hat diese Veranstaltung, also diesen Zweck hat diese Veranstaltung auf jeden Fall erfüllt. Also, dass man quasi die Möglichkeit hatte, abzutauchen in die letzten Jahre oder in besonders herausfordernde Situationen und dann aber auch viel Analyse davon, warum ist das System so, warum hat das System da und da so reagiert, warum, also wie krass ist es eigentlich, wie viel Einfluss so Springerpresse zum Beispiel dann wiederum auf politische Entscheidungen haben, wenn die Stimmung in einem Land viel geprägt wird von solchen Headlines, von solchen Zeitungen und sowas. Also auch so eine sachliche Tiefe hat das eben auch gehabt. Und deswegen, ja, war es eine sehr, sehr, sehr ergreifende Veranstaltung. Ich bin unglaublich stolz auf Carla, dass sie das gemacht hat, sich vielen halt eben auch gestellt hat, also vielen Emotionen so der letzten Jahre und das dann quasi in so einer klugen Art und Weise aufbereitet hat in diesem Buch.
Word. Dann kommen wir noch zu ganz anderen Sachen. Wünschen an der Stelle auf jeden Fall noch weitere schöne Lesungen und dass das Buch viel verkauft wird, viel gekauft wird. Ich bin letztens noch mal drauf gestoßen, dass in Hessen wieder geklebt wird.
Aha.
Dazu muss man sagen, so wir haben zwar vielleicht das Kleben sehr bekannt gemacht in Deutschland, aber es gab schon vorher sehr, sehr viel auch, was heißt sehr, sehr viel, ich weiß es noch, ich kann es noch von Extinction Rebellion
zeigen,
aber es waren auch schon vorher, ich weiß gar nicht, wer zum ersten Mal irgendwo geklebt hat, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich es schön gesehen, fand ich es schön zu sehen, dass Leute sowohl bei Hessenmobil als auch bei der Hessischen Landgesellschaft an verschiedenen Stellen geklebt haben, bei den Eingängen oder auch in einem Gebäude und haben sich damit quasi gegen den Ausbau der B49 gewendet. Genau. Und solidarische Grüße gehen raus. Wir verfolgen es weiter mit und teilen es, wenn wir irgendwas dazu hören und wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Dann habe ich auch noch gesehen, das hatte ich dir noch gar nicht erzählt, aber hast du bestimmt auch mitbekommen. Das Schwarzbuch Kassel Airport ist
Das habe ich erschienen. Mitbekommen, ja.
Ja. Fand ich richtig geil. Die haben ein Jahr dran gearbeitet und da gab es ja quasi schon vor unseren Protesten in Kassel-Calden ein großes Bündnis. Genau. Und dann sind wir auch nochmal hingekommen, haben auch nochmal Aufmerksamkeit auf den Calden Flughafen mit gerichtet. Jetzt kommen teilweise die Verfahren auch wegen Ordnungswidrigkeiten und so. Und ja, jetzt haben sie ein Schwarzbuch rausgebracht und das ist in dem Fall, oder ist ja, so kenne ich Schwarzbücher, da sind einfach nochmal so Fakten, was viele Leute nicht wissen, selbst recherchiert oder Umfragen gemacht und so weiter. Und da gibt es halt einfach nochmal so ganz knallhart die Zahlen, wie wenig Flüge eigentlich von Kassel Airport starten und ankommen und so. Und die Flüge, die es halt sind, die sind halt die meisten Privatflüge einfach oder für irgendwelche Firmen vor Ort. Und dass es auch ganz um ganz wenig Arbeitsplätze geht dort und die aber unheimlich stark subventioniert werden. Also es macht einfach nochmal so die Widersinnigkeit des Flughafens und dass da so viel rein investiert wird von Geldern aus der Bevölkerung oder Steuergeldern einfach. Das macht das einfach nochmal mit klar. Auch dahin gehen Grüße raus. Dann gab es bei uns. Ja, genau, gerne. Bei uns in Enzement geht es auch weiter mit Freisprüchen und Einstellungen.
Mensch.
Ja, alles noch vom letzten Camp im April letzten Jahres. Und genau, da war ja damals schon die letzte Generation Teil des Bündnis oder die Rhein-Neckar-Ortsgruppe von der letzten Generation. Und dann ist das Widerstandskollektiv jetzt auch Teil von Enzement. Und ja, es ist ganz spannend da zu sehen, wie die Staatsanwaltschaft einfach mal richtig viel Strafbefehle rausgehauen hat. Mhm. Teilweise waren da noch gar nicht alle Beweismittel gesehen und jetzt fällt ihnen das voll auf die Füße. Teilweise haben sie sich dann auch geweigert, Einstellungen zu machen. Dann kam von den RichterInnen dann einfach Freisprüche und jetzt gibt es sogar auch ein paar Einstellungsangebote und so. Es gab wenig Verurteilungen, also geht um verschiedene Vorwürfe. Der eine Vorwurf ist wegen einer Partyaktion, der andere wegen einem Kunstblut. Aktion, der dritte wegen einer Werksblockade und der vierte wegen einer Entsiedlungsaktion. Mhm. Und ja, eigentlich nur bei der Werksblockade wird so richtig dann mal ein bisschen mehr verurteilt. Ihr könnt weiter gespannt sein, aber es geht auch bald los. Ich glaube, am 9.3. kommen eine alte Blockade von Extinction Rebellion vom Mai 2021 wird jetzt im Anlandkrieg verhandelt. Nee, das kann man ja immer unterbrechen, die Verjährung, aber da 5 Jahre ist das her, es ist ziemlich albern, dass sie da jetzt immer noch das nicht eingestellt haben, da stehen 3 Leute vor Gericht. Es sind, ich glaube, 6 Termine oder so, auf jeden Fall, es sind richtig viele Termine, sind dazu angesetzt. Schaut mal auf dem Instagram-Kanal von Enzement oder auf der Website, da findet ihr die Termine. Und was auch noch spannend ist von Enzement, was ich sagen kann, wir haben ja eine Zusammenarbeit, die sich entwickelt mit Medico. Und Medico unterstützt ja pakistanische BäuerInnen, die auch früher die letzte Generation schon sich solidarisch mit uns damals erklärt haben. Gab es richtig schöne, viele Bilder damals, so als die Überflutungen waren in Pakistan und wir auch Proteste gemacht haben, die darauf hingewiesen haben. Auf jeden Fall kommt da eine Frau von Medico, die Karin, die wird darüber berichten, weil die selbst mit den pakistanischen BäuerInnen viel in Kontakt ist und diese Klage mit betreut von Medico-Seite, wo die Anwältin Roda Verheen mit als Anwältin dabei ist. Und es ist eine super spannende Klage, die aber bestimmt erst in einem Jahr so richtig losgeht gegen RWE und Heidelberg Materials.
Ja.
Genau, wegen dieser Überflutung. Und es geht um 1 Million Euro und so weiter. Könnt ihr auch noch mal nachhören. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber erzählt. Mhm. Und sonst gibt es da auch noch spannende Folgen bei der Lage der Nation zu. Genau, und die kommt in die Kaffee-Leitstelle am 17.03. gegen 18.30, 19 Uhr wird das sein. Also das wird bestimmt auch noch mal spannender Punkt. Und dann habe ich nur noch einen Punkt.
Ja,
dann hätte ich alles. Ich weiß nicht, was du noch hast. Dass in der Taz war letztens ein Artikel nochmal zu den Bauernprotesten.
Ei, ja.
Bäuerinnenprotesten, ja. Also es kam auch in ein paar anderen Zeitungen. Und ich weiß nicht, ob es irgendwer anders erwartet hat. Aber unter anderem kommt da halt raus, dass nur wenige Bauern zahlen müssen. Dass die Ermittler lediglich ein Fünftel der Treckerfahrer von 2 nicht angemeldeten Blockaden in Niedersachsen identifiziert haben. Die meisten kommen ungeschoren davon.
Also was es ist ja wiederum, halt, also was ja, bitte? Ja, das ist ja, Also, ne, wenn ein Protest friedlich ist und man dann quasi sich an diesen Mittel von einer Autobahnblockade bedient, so, es ist ja nicht so, bei mir kommt dann quasi nicht das Gefühl auf von wegen so, na toll, die müssten auch bestraft werden, sondern niemand sollte für friedlichen zivilen Ungehorsam einmischen ins System bei einer sozialen Ungerechtigkeit oder einer Ungerechtigkeit im Generellen dafür quasi bestraft werden. Und das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar.
Ja. Also es ist, ich finde es auf verschiedenen Ebenen halt, ja, weiß ich, sollte man darüber reden und es nicht einfach nur so wegschweigen, ne, wie es halt, es wird viel zu selten drüber diskutiert. Also einmal dieser Punkt, es ist da auch bei einer bei einem Auffahrunfall ist jemand gestorben, sogar bei einer von den Blockaden. Wenn es bei uns passiert wäre, direkt bei einer Blockade, die hätten uns gehängt, ganz ehrlich. So, ich meine, schon mit dieser Radfahrerin, die getötet wurde von einem Laster, der sie überfahren hat. Genau, von einem Betonmischer. So, da war ja schon die Hölle los. Aber so, wäre das so ein Auffahrunfall bei uns gewesen, die hätten uns garantiert gelyncht. So, und das jetzt bei diesen Treckerfahrern, das ist so, ich meine, die haben teilweise Galgen aufgehängt, also Galgen hinten am Trecker gehabt und so, die haben rechtsradikale Parolen gehabt und dieser ganze Punkt und Cem Özdemir, der sich gerade Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden will und damals diesen so schnell beigegeben hat.
Der wird mit Protesten. Zweierlei Maß gemessen, oder wie man sagt, oder?
Ja, sowas von, ja. Also, ich mich jetzt hier weiter aufrege, lass uns lieber 4 Wochen Pause machen. Wir wollen uns wiedersehen und mal schauen, wie die Wahlen werden, die in der Zwischenzeit auch sind. Ja.
Machen wir.
Yes.
Das machen wir, Raoul.
Das machen wir.
Ja.
Es war mir eine Freude.
Es war mir auch eine Freude. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, wollten wir vielleicht am Ende noch sagen, oder yes. Raoul?
Ja.
Und zwar zum Hosten der Plattform, wo dieser Podcast veröffentlicht wird.
Auf der Plattform, genau.
Auf der Plattform, du weißt es besser als ich.
Ja.
Da fallen im Jahr Kosten von 144 Euro an. Und wenn ihr das mit Lust habt oder könnt quasi zu tragen, dann könnt ihr das gerne an die letzte Generation spenden mit dem Betreff oder mit der dazu schreiben, dass es quasi um Podcast geht. Und dann würde das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr helfen, die Kosten für diesen Podcast zu tragen, damit wir den auch weiter machen können.
Weil wir machen ihn sonst ehrenamtlich. Wenn ihr jetzt zu viel spenden solltet oder zu viel Spenden reinkommen, dann leiten wir es weiter ans RATZ oder an andere Rechtshilfegruppen von uns. Genau. Also da seid ganz unbesorgt. Ansonsten, machen wir das auch weiter ehrenamtlich gerne, mit dem Podcast die Gruppen zu unterstützen und euch auf dem Laufenden zu halten. Yes. Und so sehen wir uns dann und hören uns in 4 Wochen wieder, oder?
Wir hören uns in 4 Wochen wieder.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.